Braucht man überhaupt noch einen Chief Data Officer? Wie sieht die Transformation in der Zukunft aus? Braucht man für Transformationsthemen Data und AI? Und wie entwickelt sich das? Das sind alle spannende Fragen, die ich in der heutigen Folge mit der lieben Claudia beantworte.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Claudia. Hi Claudia.
Hallo lieber Jonas. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben ja lange gebraucht, vielleicht ich eher, dass ich dich in den Podcast bekommen habe. Ja, aber stell dich doch kurz vor, wer du bist, was du machst, bevor wir jetzt hier sozusagen gleich ins, wie sagt man dazu eigentlich, nicht?
Ins Studio.
Nee, ich meine so miteinander schnacken, so in den Austausch gehen. Ich wollte irgendwie so ein Unwort sagen, aber mir ist es nicht mehr eingefallen. Stell dich vor.
Du kannst gerne bei mir Unworte nehmen. Ich bin dafür offen. Ich komme aus Berlin, weißt du? In Berlin sind wir das gewohnt. Ja. Ja, mein Name ist Claudia Pohling. Ich arbeite bei der Deutschen Bahn. Dort leite ich das Data Intelligence Center. Und das Data Intelligence Center ist in der Konzernleitung der Bereich, der sich mit den ganzen super coolen Datenthemen beschäftigt, wie Data Governance, Datenkatalog, Datenarchitektur, aber eben auch Data Literacy oder eben ganz aktuell Datenqualität, was dann wiederum die Grundlage für unseren Nachbarbereich ist, in dem sich die AI Factory befindet.
Ja, und die Deutsche Bahn ist ja jetzt nicht klein. Das heißt, die Datenkonstrukte, die Organisationskonstrukte, die Architektur ist da natürlich ein bisschen komplizierter. Wir haben uns aber auch dafür entschieden, heute gar nicht so sehr über die Deutsche Bahn an sich zu sprechen, sondern wir beide sind ja schon ein bisschen länger im Data-Bereich unterwegs, tauschen uns auch, glaube ich, viel aus. Du hast auch viel gesehen, durftest auf vielen Messen oder Events Vorträge halten, bist aber auch in Aufsichtsräten oder Beiräten. Und in dem Thema haben wir ja jetzt gerade darüber gesprochen, haben gesagt, was ist denn so die Headline von unserer heutigen Podcast-Folge? Und wenn man es so ein bisschen reißerisch titulieren wollen würde, ist die Rolle des Chief Data Officers oder Officerin tot?
Ja, ich finde, das ist eine gute Frage, weil wenn ich mich so umschaue in der Branche, gemeinsam auch mit dir, dann stellen wir fest, dass also die Datenwelt, die jetzt schon eine ganze Weile existiert, also ehrlicherweise, ich habe mit dem Thema angefangen, da nannte man es noch BI, ne, das kennst du wahrscheinlich auch, Business Intelligence, und dann irgendwann wurde das dann Data und dann Big Data und dann hat sich das in Data Analytics verändert und. Also es ist schon eine ganze Weile ein Thema und man merkt, dass so etwas dann, wenn es dann nicht auch einen ganz konkreten Mehrwert bringt, möglicherweise auch mal verbrannte Erde hinterlässt. Ja, das heißt also, wenn du neue Technologien in Unternehmen nutzt und oder beziehungsweise wenn du eben modernere Themen etablierst, dann hast du halt nach, sagen wir mal, 10 Jahren einfach oder auch schon nach 5 Jahren die Aufgabe, den Beweis anzutreten, dass sich das Investment in solche Dinge tatsächlich lohnt. Und am Anfang, ja, hat man halt mitbekommen, da gab es dann, also ploppten dann die ganzen CDOs auf, ob das jetzt der Chief Digital Officer war oder der Chief Data Officer. Ich glaube, inzwischen gibt es auch Unternehmen, die haben einen Chief AI Officer. Mhm. Und die Frage ist halt, wie stark sind sie unterstützt vom Vorstand? Also wie gut hängen sie denn auch dort beim Vorstand oder beim Top-Management? Wie werden sie tatsächlich auch von den Ressourcen ausgestattet, von den Budgets? Und welche KPIs existieren da, damit man dann halt auf Dauer eben auch gucken kann, wie erfolgreich ist so eine Investition, ja? Also wenn du jetzt, also du hast ja gesagt, Datenarchitekturen bei der Bahn, das ist halt echt ein Riesenthema. Das ist okay. Gar nicht so easy, dass du das überhaupt überblickst und in einem Schaubild beispielsweise darstellst. Schon gar nicht, wenn du ganz viele Fachbereiche hast oder Business Units oder in unserem Fall Geschäftsfelder, dass du halt erst sagst, du hast irgendwie nur eine Architektur oder du hast irgendwie ein Framework oder du hast eine Referenzarchitektur. Das heißt also, das dann auch immer wieder zu zeigen und zu beweisen, dass das, was du da tust, eben sich auch tatsächlich ganz konkret zum Beispiel bei einer Bahn in Pünktlichkeitsverbesserungen auszahlt, das ist tatsächlich eine echte Herausforderung. Und ich glaube, vor dieser Herausforderung steht eben nicht nur eine Deutsche Bahn, sondern einfach viele andere Unternehmen auch.
Ja, aber zusammenfassend kann man das doch so ein bisschen, das ist ein, es ist doch ein Hype-Cycle, oder? Simon Sinek, es geht ja auch in die Richtung. Ich glaube, wir sitzen jetzt irgendwann doch alle im gleichen Boot. Wir sind jetzt nicht mehr der coole neue Austauschschüler, der mit in der Runde sitzt und sozusagen was Tolles mitbringt, sondern wir sitzen jetzt auch bei denjenigen, die vielleicht von klassisch Build in Run übergehen im großen Teil. Das heißt, viel mehr als selbstverständlich angenommen wird, viel mehr als die Hygiene mitspielen. Und jetzt zum Beispiel AI oder weitere Themen plötzlich, die sind, wo der Fokus drauf liegt. Ich glaube, vor Jahren war es digital. Davor waren es andere Themen, vielleicht IT, Cloud-Themen, die vielleicht auch mit digital zusammengespielt haben. Und das ist jetzt schon wirklich der Punkt, wie du sagst, dass viele Unternehmen vielleicht zum Glück jetzt einen guten Reifegrad haben. Viele verpassen gerade den Reifegrad, weil sie noch nicht den Reifegrad haben, aber schon das neue Spielzeug haben wollen. Von daher bin ich der Meinung, ja, es stimmt. Ich unterschreibe das wie bei dir, dass die Rolle sich vielleicht verändert, aber gar nicht im Negativen, sondern dass wir vielleicht manchmal jetzt an einem Punkt angekommen sind, leider in zu wenigen Firmen, wo Data als selbstverständlich angenommen wird.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, es ist ja völlig in Ordnung, da sehr kritisch drauf zu schauen, ob du wirklich so eine einzelne Rolle brauchst. Ja? Also wenn du dir so die typischen Funktionen im Management anguckst, dann gibt's halt irgendwie immer einen, der die Firma führt. Dann gibt's einen, der ist zuständig für die Finanzen. Dann gibt's einen, der ist zuständig für Operations. Das sind etablierte Rollen. Aber braucht es dann wirklich immer auch einen CDO oder einen, ich sag jetzt mal, stell dir mal vor, es kommt Quantencomputing, dann hast du einen CQCO oder was? Ja, oder wie heißt der dann? Oder bündelst du das zum Beispiel lieber unter Innovations oder bündelst du es beim CTO, also bei der Technologie? Also du hast natürlich viele Varianten und am Anfang brauchst du halt immer so einen Schub. Und wenn es dann eben etabliert ist, ja, dann müsstest du eigentlich dafür sorgen, dass du das dann irgendwann auflöst beziehungsweise halt in so einer Querfunktion geschaffen hast. Ich glaube, langfristig gesehen brauchst du so eine Person nicht kurzfristig, um es anzuschieben. Und dann ist halt genau der Punkt, dass du sagst, okay, was ist denn jetzt, wann ist denn der richtige Moment, dass ich diese Funktion auflöse oder dass ich sage, ich bin digital genug oder ich bin data-driven genug. Ja? Also frag doch mal ein Unternehmen, bist du data-driven genug? Bist du reif?
Weißt du, mein Blickwinkel ist ein bisschen anders darauf und ich erkläre dir auch, warum. Jetzt, wo ich Funke verlassen habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was könnte meine nächste Station sein. Und ich könnte mir extrem gut vorstellen, von Data auf digital zu gehen. Und genauso ist mein Kopf und mein Gedanke zu, wie entwickle ich mich persönlich weiter, welche Sachen möchte ich mit verantworten, geht ja auch in die Richtung zu sagen, okay, man geht in Richtung digital, du brauchst für digital Daten. Wenn nichts digitalisiert ist, kannst du auch die Daten nicht nutzen. Also es geht einher und man geht weiter und entwickelt sich in die Richtung. So. Ich habe mit verschiedenen Headhuntern gesprochen und die sagen, dass der klassische Digital Officer gar nicht mehr existiert, sondern dass der Digital Officer jetzt der CEO ist. Also wir brauchen jetzt, glaube ich, hier nicht die ganze Zeit gendern. Das mache ich natürlich grundsätzlich gerne, aber um jetzt einfach im Redefluss zu sein. Und das ist doch, glaube ich, auch die Entwicklung, die so ein bisschen bei Data ist. Also jetzt können wir darüber diskutieren, wo geht's auf? Wer hat dann weiterhin die Verantwortung dafür? Aber das ist doch eigentlich ein positives Zeichen. Jetzt ist die Frage, machen das vielleicht viele Firmen zu früh? Also wo geht sich die Position auf?
Finde ich super spannend, die Frage, ehrlich gesagt, weil ich glaube inzwischen auch, dass je digitaler und moderner ein Vorsitzender der Geschäftsführung ist, also der das leitet, also der CEO, oder die Vorsitzende, siehst du, ich fange auch schon an, desto schneller kriegst du eine Traktion auf das Thema. Also ich finde es sogar gut, wenn der CDO, und jetzt egal welcher, in den CEO aufgeht. Weil das ist dann der Moment, wo es dann nämlich tatsächlich, also wo das normal ist, dass der CEO dafür ein Verständnis hat und dann diese Themen auch mittreibt.
Ja, aber genau, zum Beispiel spannend, das trifft uns ja jetzt nicht so sehr, deswegen können wir da sozusagen so offen drüber sprechen. Aber Data trifft uns beide ja in einer Art und Weise, dass unsere Rollen sich verändern. Und von daher ist es doch aber eigentlich, wenn man versucht, die Emotionen rauszunehmen, das eigene Ego ist jetzt das falsche Wort, aber dann ist es eigentlich eine natürliche Entwicklung zu dem Thema.
Absolut. Ich vergleiche das immer ganz gerne auch wie mit E-Mail schreiben. Ne? Also du hast ja jetzt auch keinen, der bei dir im Unternehmen dafür sorgt, dass alle E-Mails schreiben können. Und für mich gehört dieses Datenthema, also von der Data Literacy sollte der Anspruch sein, dass alle deine Mitarbeitenden in der Lage sind, so wie sie eine E-Mail schreiben können, eben auch mit Daten umgehen können. Vielleicht nicht immer in der, also weißt du, manche können ja auch E-Mails besser schreiben und manche kennen die Funktion auch eines E-Mails-Programms besser, ja, und manche sind da auch Experten drin mit dem, was dahinter steckt. Aber grundsätzlich sollte das das Ziel sein. Wie gesagt, es gibt ja jetzt auch keinen Verantwortlichen, der dir sowas beibringt, ja. Insofern glaube ich, ist es gut, dass die Unternehmen sich Gedanken darüber machen, wie ihr Reifegrad ist und wie sie auch dahin kommen. Und ich glaube, für sowas brauchst du dann auch verantwortliche Funktionen, die dich dorthin bringen. Aber du könntest von vornherein sagen, es ist endlich, also es gibt quasi immer einen Zeitraum, bis dahin muss das irgendwie erledigt sein, beziehungsweise bis dahin hast du dir diese Ziele gesetzt und dann gibt es diese Funktion auch nicht mehr. Ich finde das total legitim. Und mit dem, was ich so miterlebe und auch gesehen habe, ist das der richtige Zeitpunkt. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich glaube, manche Unternehmen wie ein Amazon oder wie ein Zalando, die brauchen sowas vielleicht gar nicht, weil denen das sowieso schon in der DNA drin ist. Ne? Mhm. Und es gibt aber eben die traditionellen Unternehmerinnen oder die größeren Konzerne, die aus einer langen Historie kommen, die brauchen definitiv dann auch einen längeren Zeitraum für diese Transformation. Das heißt also, du hast tatsächlich welche, die brauchen das dann 20 Jahre und manche, die brauchen es irgendwie vielleicht nur ein oder zwei Jahre beziehungsweise gar nicht.
Ja, das ist total spannend. Worüber man eher nachdenken müsste, ist, wo ich mich ja versuche gerade hinzuentwickeln, ist gerade dieses Interimstätigkeit. Tim nennt Chief Data Officer on Demand. Also nimmst du jemanden, der vielleicht in 2 oder 3 Firmen berät und dieses Thema mit aufbaut und dann vermeintlich die Reißleine zieht und sagt, okay, jetzt ist es so schön etabliert, dass man rausgehen kann. Das ist ja vielleicht die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten, hat sich auch verändert.
Da wäre ich vorsichtig. Das sage ich dir auch ganz offen, weil wenn du jemanden hast, den du von vornherein auch so deklarierst, ob es jetzt so ist, dass du ihn dir irgendwie extern reinholst oder ihn auch gleich interimstechnisch nennst, dann ist von vornherein für die anderen immer klar, naja, wenn der weg ist, dann ist wieder alles so wie früher. Ja? Also ja. Das würde ich tatsächlich nicht empfehlen, sondern da würde ich eher mal sagen, nee, es gibt halt diese Person, diese Rolle, diese Funktion, die hat gewisse Ziele. Also ob man von vornherein damit so offen spielt gegenüber den Mitarbeitenden, da wäre ich vorsichtig, weil du ja nicht weißt, wie lange du wirklich brauchst. Also ich glaube, du kannst nicht von Anfang an sagen, du kommst in ein Unternehmen rein, hast vielleicht eine Analysephase von diesen berühmten 100 Tagen und kannst sagen, ach, übrigens 5 Jahren sind wir fertig. Da würde ich sagen, oh, Vorsicht. Hm. Ja, denn weißt du, es gibt ja so viele Herausforderungen, die du am Anfang einfach nicht siehst. Also das sind diese berühmten Themen, die auch deine Eckpfeiler sind in einer Strategie. Ne? Also du hast das Thema Kultur. Du weißt nicht, wie deine Mitarbeitenden wirklich auch auf dieses Thema reagieren. Ja, also wie groß die Ängste sind, dass irgendwie eine neue Technologie ihren Arbeitsplatz bedroht. Du hast das ganze Thema Datenflüsse. Wie gut fließen diese Daten bei dir? Wie gut ist deine Technologie? Wie viele verschiedene Technologien hast du? Also musst du einen ganzen Technologie-Zoo vielleicht auch aufräumen? Du weißt nicht, wie gut deine Qualität ist. Und das Thema Datenqualität zu messen ist ja auch nicht ganz easy going. Nicht einfach, ne? Das heißt, ja. Und all diese Aspekte, also diese ganzen Eckpfeiler, ich glaube, die gehören mit in diese Analysephase hinein. Und du musst natürlich am Anfang irgendwie eine gewisse Geduld haben, ich glaube, bei der Reifegradmessung ist es total gut, wenn du alle diese verschiedenen Hürden, nicht Hürden, sondern Eckpfeiler dir vornimmst und guckst, wo stehe ich dort? Also wo stehe ich beim Thema Kultur, wo stehe ich beim Thema Qualität, wo stehe ich beim Thema Daten-Access beispielsweise. Und wenn du das irgendwie alles vielleicht so gemessen hast, dann kannst du auch sicherlich irgendwie abschätzen, wie lange du brauchst, um wirklich data-driven beziehungsweise data-ready zu sein. Ja. Und so lange brauchst du diese Menschen, die das enablen und aufbauen und hartnäckig durchtreiben.
Ja, ich finde gut, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Aber wie setzt du es dann auf? Wie machst du es dann beim kleinen Mittelstand? Weil kleine Mittelständler können sich jetzt nicht zwangsweise eine Person gönnen, die sich nur mit dem Thema beschäftigt. Das ist ja eine Transformation. Also wie etablierst du sauber Transformation? Hast du da eine Person, die sich um Transformation kümmert? Die macht dann digital, Data und alles andere? Wird auch, glaube ich, nicht funktionieren, weil wenn du alles machst, wirst du nicht sehr gut sein. Also brauchst du eher Generalisten oder brauchst du Spezialisten? Und wie sieht dann die Zusammenarbeit der Zukunft eigentlich aus?
Finde ich total gut, die Frage, weil ich glaube, das ist so individuell bei den Unternehmen. Also ich hätte jetzt kein Rezept für den Mittelstand, ja, sondern ich würde eher sagen, am Ende des Tages, und das erlebe ich jetzt auch bei vielen, ist es immer gut, in Menschen zu investieren, die das 100% vorantreiben. Also, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du gibst es dem IT-Verantwortlichen oder du gibst es einem Finanzer, weil die Finanzer für gewöhnlich auch sehr zahlengetrieben sind und ein sehr gutes Verständnis dafür haben. Bei der IT sind es die, die zum Beispiel mit einer Architektur sehr gut umgehen können. Es gibt ja dann noch einen anderen Trend. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, dass die CIOs gerade wieder mit diesen CDOs zusammengemerged werden. Ja. Aber dann hast du immer die Herausforderung, dass du nie das eine 100% machst. Und ich glaube, es lohnt sich und auch für einen Mittelstand eine Zeit lang zu 100% in solche Menschen zu investieren, die da nichts anderes machen, als das Datenthema voranzutreiben. Und wenn es erstmal sowas ist, dass du einen Reifegrad bei dir misst, und ich meine, da kannst du ja auch erstmal extern einkaufen, um sowas zu tun. Aber dann müssen doch aus dieser Erkenntnis heraus Entscheidungen getroffen werden, wie gehe ich jetzt als Unternehmen damit um? Also was brauche ich? Was brauche ich für Kompetenzen? Und wie kann ich diese eben auch finanzieren? Und wie komme ich zu meinen Use Case, die mir dann auch das investierte Geld wiederum in einen Mehrwert auch ausdrücken? Und ich sag mal, was erleben wir denn gerade? Ja, GenAI pusht ja generell auch dieses Thema. Das ist ja auch was wirklich Positives. Ich bin wirklich froh, dass da dieser Hype stattfindet, obwohl ich dann auch immer sage, Leute, erstmal ganz entspannt bleiben. Bevor wir jetzt wirklich in sofortige GenAI-Use-Cases investieren, gibt es eben ganz viel Hausaufgaben zu tun. Aber das ist gut, dass dieser Hype da ist, weil ich jetzt mit solchen Themen wie Datengovernance leichter durch die Tür komme als früher. Im Übrigen auch, weil ich sage, ich brauche jetzt AI-Governance.
Ja. Ja. Ich finde, meine persönliche Meinung, die habe ich, glaube ich, schon auf LinkedIn kundgetan. Es gibt extrem viele Firmen, die blindlings jetzt diesem AI-Thema hinterherrennen. Damit meine ich jetzt nicht dich oder euch und vergessen, dass Daten irgendwie Infrastruktur noch gar nicht steht und man das dann im schlimmsten Fall 2 Jahre später erst feststellt, dass du die Sachen nicht skalieren kannst. Also von daher muss man da die Kirche im Dorf lassen, würde man sagen.
Definitiv.
Aber was für mich spannend ist, ist das Thema, was fällt mir gerade ein, ist, eigentlich müsstest du doch generell schaffen, pro Firma einen Reifegrad zu identifizieren. Mhm. Und zwar von allen Themen. Sei es IT, sei es digital, sei es Data, sei es AI, Security und so weiter. So, jetzt machst du eine Reifegrad-Analyse, gehst eigentlich dann hin und sagst, wo ist dein Soll? Den Soll kannst du irgendwie über Benchmarks machen, in der Branche, über andere Benchmarks, wenn du da hingehen willst, wenn du schon best in Glas bist. Und deiner Strategie. Und dann überlegst du, wo sind die Kernhandlungsfelder, die du hast? Und dann holst du dir lieber einen C-Level oder eine Ebene rein, die genau diese Themen bespielt. Und ich glaube, es trifft dann viel besser zu. Und dann kannst du irgendwann sagen, hey, pass auf, Data braucht man jetzt nicht mehr bei der Person. Und dann heißt die Person halt Chief Transformation Officer und hat halt 5 Themen drunter. Und dann geht Data halt in den allgemeinen Themen wieder überein, oder?
Finde ich total gut, weil man könnte dann sagen, also wenn ich den Reifegrad in all diesen Ebenen gemessen habe und ich stelle halt fest, irgendwie bei einem bin ich schon ganz gut unterwegs und beim anderen nicht, dann ist der Schwerpunkt dieser Person, die ich mir da auf dieses C-Level hole, eben genau da, wo es am geringsten ausgereift ist.
Ja, wie du gerade sagst, sonst hast du jemanden, wo Chief Data Officer draufsteht und natürlich ist es ja menschlich, dass die Person immer wieder guckt, dass es Aufgaben im Data-Bereich gibt und dass Data das Allerwichtigste ist. Ja. Und das ist ja aber eigentlich gar nicht richtig, sondern ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es generell, Daten ist ein Werkzeug. Digital ist auch teilweise bei großen Themen eigentlich ein Werkzeug in vielen Hinsichten. Und du brauchst jemanden, der weiß, welche Werkzeuge jetzt eigentlich geschliffen werden müssen im Unternehmen, um sie dann einzusetzen, um dann die große Strategie und in den Wettbewerb zu gehen.
Definitiv. Die Frage ist dann jetzt, wie sollte dann also diese Person heißen? Weil es müsste ja so ein CXO sein, wo du dann quasi an die Stelle von dem X dann entweder ein S, ein I oder ein AI oder ein D reinsetzt oder so, ja?
Ja.
Ich glaube aber, das Bewusstsein muss erstmal bei den Unternehmen da sein, dass du überhaupt dahin kommst, dass du diese Reife gerade misst, ne? Weil ich stelle halt fest, dass das halt bei ganz wenigen überhaupt stattfindet. Ja. Also es gibt halt diesen Hype von KI und dann heißt es, kommt halt aus dem Management so, wir machen da jetzt auch was drin. Und damit meine ich jetzt nicht Deutsche Bahn, weil wir sind schon ganz lange da in dem Thema unterwegs. Mhm. Aber ich stelle mir das halt so vor und merke, dass auch in den Gesprächen in der Branche, dass dann der Druck auch so extrem da ist, ne? Dass man da auch schnell was irgendwie vorweisen kann oder wie man sich dazu auch positioniert.
Ja, genau, sehe ich genauso, weil wenn man sich dran denkt, wie kann man das organisatorisch etablieren, ist es meistens, entweder machst du so ein Center of Excellence, was sich dann so Transformationsoffice, da sind dann wieder Leute drin für jede einzelne Disziplin, oder du hängst halt wirklich die Position in C-Level und hast dann einzelne Personen, die drunter hängen nochmal. Also ich glaube, es ist auch wieder individuell, wie ist generell so eine Organisation strukturiert und wie schaffst du dann, diesen CXO zu platzieren. Also muss ja nicht zwangsweise C-Level oder Vorstand sein, aber auch da müssen die Kernhandlungsfelder identifiziert sein und in irgendeiner Hinsicht muss ja da Attention beziehungsweise klare Sicht hingehen. Und ich glaube, das geht unter.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Absolut. Ich glaube, es ist halt eben so, dass du sowieso immer irgendwie deine große Unternehmensstrategie brauchst.
Ja.
Also die muss sowieso auch die Grundlage dafür sein. Das ist auch dein Status quo, den du hast. Und wenn du diese Reife gerade hast für die verschiedenen Technologien, die wir gerade besprochen haben, dann muss man die, glaube ich, auch nochmal mit der Unternehmensstrategie auch matchen. Und dann, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass du sagst, wo will ich denn jetzt in 5 Jahren hin? Weil ich glaube, 10 Jahre ist inzwischen echt ein Horizont, der ist ganz schön, den können wir gar nicht mehr so richtig abschätzen. Aber dass man halt sagt, was soll in den nächsten 5 Jahren passieren und wie möchte ich da hinkommen? Vielleicht ist es sogar mal eine Idee, dass man sagt, man überprüft diese Strategie einfach schneller und häufiger und setzt die Schwerpunkte dann entsprechend der Reifegrade. Weißt du, dass du auch so ein Tracking, also weißt du, ich merke ja auch, es gibt ja heute nicht mehr diese eine Zertifizierung, deine Software ist jetzt irgendwie gut und du hast jetzt da so ein ja. Gütesiegel bekommen, sondern inzwischen ist es ja so, dass du eigentlich ständig monitorst. Ja, das ist ja Machine Learning genau das Gleiche. Und wie ist inzwischen das eigentlich auch bei Unternehmen aufgebaut, dass du dieses ständige Monitoring dann, also nicht nur in Bezug auf Finanzkennzahlen, ja, sondern wirklich auch in Bezug auf diese Technologien. Vielleicht müssten wir da hinkommen. Das ist jetzt so mal ganz aus dem Bauch heraus kreiert.
Ja, sehr gut.
Ja, aber wie müsste man da hinkommen, dass man eben nicht nur Finanzkennzahlen permanent trackt, sondern eben auch Reifegrade, Technologien, wo befinde ich mich da als Unternehmen, um dann halt tatsächlich auch agiler zu reagieren auf diese ganzen Veränderungen, die da von draußen auf uns zurollen. Also GenAI ist ja wirklich, das zeigt uns das, ja.
Du bräuchst eigentlich eine unabhängige Firma, Institution, die Reifegrade über alle Branchen messen kann, wo du dann einen Benchmark hast und weißt, in welche Richtung du gehst. Tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich glaube, wollen wir jetzt nicht über die Regierung sprechen, aber ich glaube, da wird auch da sozusagen fehlen vielleicht manchmal Benchmarks. Ja, aber es wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dazu kommt natürlich Transformation. Wo wollen wir eigentlich hin? Ganz oft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man so sagt, ja, was ist die Datenstrategie? Ja, wir müssen erstmal wissen, was die Unternehmensstrategie, dann weiß keiner, was die Unternehmensstrategie ist und dann verläuft es im Sand. Ich glaube, darauf muss man schon massiv achten, dass es ein ist, wie du sagst, das ist die Reise, die wir machen wollen. Für die Reise brauchen wir halt unterschiedliche Reifegrade, die sich immer wieder verändern, alle 6 Monate, jedes Jahr. Also nicht massiv, aber einfach kleine Stellschrauben, auf die man achten müsste. Und dann entstehen kleine Projekte, die man umsetzen kann und oder vielleicht auch große Projekte. Und je nachdem, wie groß die Organisation ist, ist halt sozusagen der Weitblick. Wie weit schaut man? Schaut man 5 Jahre, 10 Jahre? Was ist so die Vision, die man hat und passt sie daran an? Ja.
Naja, bei den Benchmarks, finde ich, muss man auch immer sehr aufpassen. Ne? Also die Benchmarks müssen eben auch wirklich Unternehmen sein, die ähnlich wie du von der Historie her sind oder von der Branche oder von der... Also ich erlebe das oft, dass als Benchmarks Unternehmen herangezogen werden, die zwar cool sind und auch tolle Organisationsmethoden haben. Bestes Beispiel, Spotify. Ja.
Ja.
Spotify kennen wir alle, weil wir irgendwie das Organisationsmodell irgendwie adaptieren wollen. Im Endeffekt ist es aber so, dass
Spotify... Was sie nicht mehr haben, oder?
Nee, genau, was sie nicht mehr haben. Ja. Was sie halt irgendwie gesagt haben, das passt bis zu einer Größe von 50 Mitarbeitenden. Und dann, wenn du aber größer wirst, dann musst du das eben auch entsprechend anpassen. Hm. Ja, natürlich ist das toll, aber das passt eben nicht auf große Organisationen, die irgendwie sechsstellige Mitarbeitendenzahlen haben. Das passt vielleicht auf einzelne Abteilungen, die halt genauso agil unterwegs sind und auch die ähnliche Softwareentwicklungen haben in ihren Zielen. Aber das immer so groß zu denken und zu sagen, das ist jetzt zum Beispiel auch ein Benchmark da oder auch ein Google oder auch ein Amazon ist nicht immer automatisch ein guter Benchmark, weil es sind amerikanisch geführte Unternehmen, die haben irgendwie eine ganz kurze Historie, die sind in einer anderen Zeit entstanden. Ja, da fällt mir genug bei dem Thema ein. Ich merke das immer oft, dass das so ganz gerne verwendet wird.
Ja, aber das ist die manchmal so ein bisschen blinde Ansicht mit, das kopiere ich jetzt. Also du kopierst, meine Ex-Chefin Vanessa hat es letztens in dem Podcast gut gesagt, nicht kopieren, sondern kapieren. Also du musst kapieren, was die machen und warum sie es so machen und dann kannst du es adaptieren für dich. Aber du kannst eben nicht eins zu eins das Spotify-Modell einfach kopieren und sagen, Abfahrt. Es wird für dich nicht funktionieren. Du hast eine andere Organisation, du hast andere Ziele. Nicht jeder arbeitet im Streaming-Business. Das heißt, du hast auch noch ein komplett anderes Geschäftsmodell und dann kannst du doch nicht meinen, das eins zu eins zu übernehmen. Und das ist eigentlich nicht ideal. Von daher fehlen vielleicht in vielen Hinsichten Branchenstandards. Das versuche ich ja auch immer in meinen Büchern so die Gedanken wieder darzulegen, um einfach zu sagen, man kann nicht den Blinkist sagen, man kann nicht sagen, du brauchst ein Hub-and-Spoke-Modell, Abfahrt wird schon funktionieren, sondern du musst ja auch begründen, warum sieht man das und an welchen Punkten kann man festmachen, ob man dieses Modell braucht, wo sieht man, dass es nicht funktioniert. Und dann kann die Person für sich selber entscheiden, ist es der richtige Weg oder ist es der falsche Weg. Ja? Also es gibt nicht, wir fragen auch ganz viele nach. Also habe ich jetzt letztens mal einen OMR-Report vorgestellt und dann haben viele so gesagt, ja, was ist die Blaupause? Was ist der Fünf-Schritte-Plan, den ich umsetzen kann? Du musst ja meistens, wenn du ehrlich bist, antworten mit, es kommt drauf an. Und dann sind meistens viele so enttäuscht mit, ach, der weiß das jetzt nicht oder sie weiß das jetzt hier nicht, eins zu eins zu übersetzen. Aber ey, das funktioniert sonst nicht.
Du, ganz ehrlich, das ist genau das, was auch beim Data Mesh mir so unterkommt. Ne? Das ist irgendwie eine coole Geschichte. Definitiv und auch Hub and Spoke und so. Aber das kannst du einfach nicht adaptieren auf jedes Unternehmen.
Ja.
Und das sind verschiedenste Gründe. Das ist die Größe, das ist die Kultur, das ist die Technologie. Also es gibt ja tausend Gründe, warum das nicht immer automatisch funktioniert, ja. Aber hier brauchst du tatsächlich dann, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem CDO, du brauchst eben diese Person, die damit umgehen kann, die es kapiert, finde ich übrigens total gut. Das klaue ich mir. Das kopiere ich mir, das Kapieren. Ja. Und die in der Lage ist, das natürlich dann auch zu bewerten. Ja? Und auch mutig genug, um zu sagen, das machen wir nicht.
Das ist ein guter Punkt.
Weißt du, weil viele lassen sich ja von diesen ganzen Trends und diesen Hypes, die da kommen, immer sofort mitreißen und sagen, ey, wir müssen das auch machen. Und wenn du dann halt einen Experten bei dir hast, und es ist ja eigentlich völlig egal, ob der Experte CDO heißt oder ob er irgendwie anders heißt, du brauchst halt einen bei dir, der dein Unternehmen kennt und dann auf diese Hypes oder Trends oder auf die neueren Sachen, die da immer am Sternenhimmel aufpoppen, entsprechend reagieren kann und sagen, also das probieren wir mal aus. Das finde ich, das sollte unser Ziel werden oder das lassen wir vielleicht auch sein.
Ja, ich bin immer noch, also haben wir ja vorhin drüber diskutiert, ist es so eine interne, externe oder ist es, ich glaube, das kommt auch wieder darauf an, wie groß ist die Organisation, wie füllst du die Position aus? Ich habe jetzt letztens auch mit einem Kunden diskutiert, der so meinte, ja, die Person soll doch intern kommen. Ich stelle jetzt hier einen Chief Data Officer ein, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich berate dich hier ein paar Stunden, ein paar Tage in der Woche. Das reicht vollkommen aus und du schaffst nicht Vollzeit. Du bist gerade noch an einem Punkt. Irgendwann, lass uns mal ein Jahr lang warten, dann wirst du an den Punkt kommen. Also wirklich gar nicht eigennützig, sondern einfach feststellend, vom Reifegrad wird es nicht funktionieren. Das kommt ja wieder das andere Thema mit, was du auch vorhin so gemeint hast, mit Leute sagen dann, die Person kommt, dann geht sie und wenn sie geht, dann können wir wieder das Alte machen. Genauso ist es ja andersrum, wenn du jemanden holst, die Person wird irgendwie nicht glücklich nach einem halben Jahr, so wie es früher mit Data Scientisten war, die geht wieder. Damit ist vielleicht mal auch das Thema gestorben. Und da muss man schon extrem drauf achten, dass auch die Stellen, die geschaffen werden, so erfüllt werden können und auch langfristig funktionieren.
Ja, womit wir denn immer wieder bei dem Thema landen, was, glaube ich, auch ganz oft auch schon auf Konferenzen dann in den ganzen Nebengesprächen, in den Kaffee-Talks auftaucht, Kultur. Also wir befinden uns da wirklich alle gerade in einer Veränderung. Die Gesellschaft verändert sich. Dieses Digitale wird irgendwann immer natürlicher und dann hast du natürlich auch deutlich weniger Widerstände und dann ist das okay, wenn einer von draußen zum Beispiel eine Zeit lang dich berät oder eben auch nur eine Zeit lang da ist. Ich erlebe halt nur, das findest du nicht in allen Unternehmen. Das, was du gerade dir vorstellst, ich berate nur für einen gewissen Zeitraum oder ich bin von extern, geht mit Sicherheit in den Unternehmen, die sagen, hey, ich habe es verstanden, ich habe es kapiert. Aber in den Traditionsunternehmen, glaube ich, brauchst du eben jemanden, der intern auch eine lange Zeit ist, damit der wirklich auch die Gelegenheit hat, dass er das von innen heraus verändert.
Fair, sorry, dass ich unterbreche, fair, aber da geht es eher um, du brauchst jemanden, der die Transformation versteht und der vielleicht im Vorstandslevel oder in der Geschäftsführung weiß, welche Themen er treibt. Aber ob dann ein Spezialist für Data, wie jetzt in meinem Fall, extern ist, finde ich fair, dass es okay ist, dass diese Person extern ist, weil die Transformation selber trägt ja jemand intern. Kann ich dich damit überzeugen?
Ja, ich überlege gerade, ehrlich gesagt, weil ich bin wirklich immer ein Verfechter von dem nach intern holen. Hm. Ja? Also ja. Wir merken gerade unsere Positionen. Ne? Der eine, der im Unternehmen so das vorantreibt und der andere, der quasi jetzt überlegt, das irgendwie so als einen Service anzubieten. Und ich sag mal so, im Prinzip bin ich ja so eine Art Kunde für dich. Ja? Also du müsstest bei mir pitchen und sagen, hey, wie kann ich dich denn überzeugen, dass du mich einkaufst? Ja, so. Ja. Und ich merke aber immer wieder, du triffst ja auf Menschen, die möglicherweise schon viele Jahre in dem Unternehmen sind und die schon auch viele Jahre Dinge so tun, weil sie richtig sind und weil sie sich eben auch bewährt haben. Und für die ist es ganz oft so, dass eben jemand, der nicht Teil des Unternehmens ist, auch immer der Außenstehende bleibt und selbst wenn er auch vielleicht mehrere Monate sich mit dem Thema beschäftigt hat, eben auch nicht diese Erfahrungen hat und diese Kontakte oder diese Kenntnis der ganzen Systeme oder der Mechanismen, die eben existieren, dass das so viel mehr zählt und so viel mehr wiegt, als dass du es mit jemandem für einen gewissen Zeitraum von extern dir reinholen kannst. Weißt du, das ist so, also ich habe gar kein Problem damit, eben auch so Data Scientists für ein ganz konkretes, in sich geschlossenes Projekt von extern ranzuholen oder eben auch Beratung oder eben auch zum Beispiel auch so eine Reifegradmessung. So eine Reifegradmessung ist perfekt für so einen Service. Da brauche ich keinen, der mir das irgendwie intern permanent macht. Aber dieser Mensch, wo du gerade gesagt hast, dein Angelpunkt, der im Konzern die Transformation treibt und der quasi dort auch ist, das reicht nicht, dass der da alleine ist, sondern der braucht, glaube ich, viel Unterstützung, das aus dem Unternehmen heraus auch im Unternehmen zu verbreiten und in der Organisation zu verbreiten.
Ja.
Und das schaffst du eben auch nur mit Multiplikatoren und eben auch mit Leuten, die du auch anzündest.
Fair, aber das würde bedeuten, dass du für jedes Transformationsthema, was du hast, digital und Data, AI und Co., erstmal jemanden einstellen musst, der das Thema in der Fachexpertise kann. Die Person musst du rausentwickeln, dass sie mit in der Organisationsentwicklung arbeiten kann. Und somit hast du ja Situation, dass das ein längerer Prozess ist und somit auch vermeintlich zeitlich länger dauert, das zu tun, weil sonst holst du dir jemand aus der Organisationsentwicklung, der kann das Fachthema nicht und vice versa. Und von daher bin ich ein großer Freund mit, pass auf, das ist ein Transformationsthema und ich habe ja lange intern die Sachen begleitet und ich werde, denke ich, auch irgendwann wieder intern begleiten. Vielleicht geht es auch schneller, als man glaubt. Vielleicht melden sich welche nach dem Podcast. Aber wo die Reise hingeht, ist eher dieses, du brauchst mal kurz, hoffentlich funktioniert die Analogie, ich kenne mich damit nicht aus, aber bei dem Raketenstart hast du auch bis zum gewissen Punkt diese Booster an dir, ja, die dir helfen, über eine Schallmauer drüber zu kommen. Und das brauchst du theoretisch von extern, diese Beratung. Und schlussendlich fliegst du alleine weiter. Und wie lange diese Schallmauer ist, wie lange diese Rockets ist, ist halt zu definieren mit, haben wir gerade gesprochen, man weiß den Reifegrad nicht, man weiß nicht, wo man hin will. Und das muss man halt einmal definieren. Und dann würde ich zu dir sagen, liebe Claudia, ich begleite dich auf diesem Weg. Irgendwann bin ich wieder weg, aber ich helfe dir so lange als Soufflöse oder als aktiver Part, wie du es gerne hättest, um dahin zu kommen.
Ich mag immer gerne Analogien. Lass uns gerne über diese Analogie reden. Weißt du, weil ich habe ja früher auch im Innovationsbereich gearbeitet. Und im Prinzip ist es mit Innovationen genau das Gleiche. Also wie schaffst du es denn auch, Innovationen in dein Unternehmen zu holen? Und da hast du auch immer dieses Problem, dass du auf der einen Seite Freiheitsgrade schaffen möchtest, damit die Innovationen entstehen können. Und das kann sein, indem du ein Lab hast. Das kann aber auch sein, indem du es extern machst. Und dann willst du es reinholen. Und dann willst du dieses andocken. Andocken an deine bestehende Organisation. Und dann hast du ganz oft dieses not invented hier. Und dann hast du irgendwie immer dieses, weißt du, da haben andere coole Guys, Girls, was weiß ich, in einem Lab oder außerhalb des Unternehmens was sich ausgedacht und dann sollen sie angedockt werden an die bestehende Organisation. Und dann, also da gibt es ja auch tausende Methoden in den letzten 20, 30, 40 Jahren, wie man versucht hat, auch die Innovationen ins Unternehmen zu holen. Ob das jetzt Accelerator waren oder irgendwelche Experimentierräume, in denen du versuchst, eben tatsächlich auch von Anfang an schon die Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen. Und du wirst immer die Herausforderung haben, dass du eben bei dem Raketen, aber eben auch die Feuerwerkskörper hast, die du in die Luft schießt und die dann verglühen. Und dann ist quasi nur ein Pock oder sowas übrig geblieben, der dann in der Schublade landet. Also das ist eine total gute Frage, weil das ist mit Daten und KI übrigens genau das Gleiche. Also wie schaffst du es, langfristig diesen Erfolg zu haben? Und da bin ich inzwischen der Auffassung, eben nur indem du langfristig die Leute bei dir im Unternehmen hast und sie eben auch durchaus mal in die verschiedenen Bereiche reinschnuppern lässt. Also zum Beispiel, glaube ich, ist eine gute Idee auch zu sagen, du hast so einen Experimentierraum, in dem etwas entsteht. Und dann soll das angedockt werden und dann gehen aber die Leute aus diesem Experimentierraum mit, weißt du? Also du übergibst das nicht jemanden.
Ja, verstanden, ja.
Ja, du holst die Leute, die das mitgebaut haben, dann einfach auch mit in diese permanente Umgebung mit rein. Ich glaube, das könnte ein gutes Modell sein, aber ob das jetzt wirklich auf Dauer auch für Daten und KI gilt, weiß ich nicht, weil, weißt du, diese Expertise, die da draußen auch mit KI aufgebaut wird, das kannst du ja gar nicht im Unternehmen dir leisten. Also geht ja gar nicht. Dazu entwickelt sich das alles viel zu schnell. Aber wie kriegst du das gut angedockt?
Ist die Frage nicht wirklich dann, wenn man es sehr aggregiert und plakativ macht, verlierst du am Anfang oder am Ende Zeit?
Ja, ist eine gute Frage.
Weil bei meiner Theorie holst du dir am Anfang schnell Speed und deine Begründung stimmt sozusagen im Sinne von, aber wie kriegst du es dann sauber integriert und seid ihr gekommen, um zu bleiben? Bei deiner Variante ist es aber so, dass ich sage, hey, pass auf, du siehst da am Anfang nicht so schnell was, siehst perspektivisch aber dann vielleicht eine gute Integration, was bedeuten würde, du musst extrem weit im Voraus schauen können, um zu gewährleisten, dass du viele kleine hast. Und jetzt ist die Frage, bei meiner Variante ist es genauso, du machst ja eher mehrere Themen, du sagst, manche verglühen, verstehe ich, aber bei der Variante, die du sagst, ist es, du musst viele Themen anschieben und nur manche von dem, die du angeschoben hast, kommen dann auch wirklich rüber.
Ja, du, das ist ganz ähnlich. Also ich glaube, die Innovationen funktionieren ähnlich wie Startups, ne? Irgendwie, dass man halt auch sagt, von 10 Startups wird eins erfolgreich und so. Ich glaube, so ist das auch bei Innovationen und so ist das übrigens auch bei KI-Projekten. Du wirst nicht mit jedem KI-Projekt erfolgreich sein. Auch das hat wiederum verschiedenste Gründe und wahrscheinlich gilt es genauso für Datenprojekte.
Das stimmt, ja, definitiv.
Und ich glaube, was sich vielleicht auch generell verändern muss, und das können natürlich, jetzt kommen wir wieder zurück zu den CDOs, deren Rolle muss auch sein, dass dieses Failing auch auf der C-Level-Ebene viel natürlicher wird. Weißt du, dass du dir sagst, ey, ihr investiert doch auch in Firmen und manchmal habt ihr da eine Fehlinvestition gehabt. Und genau so ist es eben auch mit Datenprojekten und mit KI-Projekten oder eben auch mit Digitalprojekten, was auch immer da für eine Technologie dann dahinter steckt. Du musst einfach dir darüber im Klaren sein, dass nicht jedes Projekt, jede Investition wirklich erfolgreich ist, sondern eine gute Quote wäre 1 zu 10. Das ist natürlich ganz schön heftig, ne? Wenn man mit so einer Message rausgeht auf die C-Level-Ebene.
Ja, stimmt. Also ich glaube, wir kommen immer wieder an den Punkt, dass die Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigt, gerade Hype oder Transformationsthemen sind und Transformation ist ein Riesenpunkt und es gibt so viele Faktoren, unterschiedliche Themen, die man beachten muss, dass man erfolgreich wird oder dass man es gut etabliert. So ein bisschen auf die Zeit geachtet, liebe Claudia, sollten wir beide zu meinen zwei Schlussfragen kommen, bevor die Leute jetzt gerne nochmal auf Spotify und Apple Podcast den Podcast abonnieren, wenn sie Bock haben und bewerten, das ist mir ganz wichtig und auch Feedback geben, wenn sie wollen, das ist mir noch wichtiger. Es war auf jeden Fall sehr kurzweilig, wir sind schon sozusagen auch an Zeitende gekommen, von daher die zwei Fragen, die du vielleicht auch schon kennst. Was machst du noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Also privat mit Daten, da habe ich drüber nachgedacht und was ich auf jeden Fall mache privat ist, dass ich mich mit Datenschutz sehr viel beschäftige. Soll heißen, dass ich in meiner Familie und bei meinen Freunden tatsächlich ganz oft darüber spreche, wie sie sich verhalten im digitalen Raum, wie sie ihre Daten auch preisgeben. Ne? Also ob das jetzt sowas ist, dass du in der Schule zum Beispiel nicht automatisch einfach immer eine WhatsApp-Gruppe nimmst, sondern dass du einfach auch den Eltern nochmal erklärst, Leute, WhatsApp ist vielleicht nicht immer automatisch die beste Wahl. Man könnte auch andere Messenger nutzen, die vielleicht ein bisschen sicherer sind. Oder wenn man sich dann darauf geeinigt hat, dass man nicht sämtliche Fotos von Menschen da reinpostet, weil es gibt einfach auch Rechte zu berücksichtigen. Oder dass ich zum Beispiel auch in die Schule gehe und Vorträge vor die Kids halte, dass sie eben darauf achten sollen, dass sie eben, wenn sie sich in Social Media bewegen, dass eben Daten einen Wert haben und dass sie eben Werte einfach rausschmeißen und dass sie sich einfach dessen bewusst sein sollten und immer darauf achten sollten, dass sie auch einen Gegenwert bekommen und immer diese Abwägung auch treffen sollten, dass sie ein Verständnis dafür bekommen, also eine Art Datenkompetenz. Ja, also das ist das, womit ich mich privat beschäftige. Und beim Filmtitel, da klaue ich jetzt bei meiner lieben Kollegin, also das Data Intelligence Center, was ich am Anfang ja erwähnt habe, heißt abgekürzt DICE. Ja. Wir haben uns letztens überlegt, was wir vielleicht auch mal so als coolen Spruch nehmen könnten. Und da hatten wir Tomorrow Never Dies. Das wäre dann der Filmtitel. Nur, dass du halt das DICE anders schreibst.
Ja, okay.
Was auch so schön ist, weil eben, ne? Daten, Tomorrow Never Dies und so.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die tolle Folge, liebe Claudia.
Ich habe zu danken. Und dass es endlich geklappt hat, ne?
Ja, genau. Reit darauf am Ende nochmal rum. Danke.
Ja, ich bin halt eine gefragte Frau.